Ich möchte diese Abendversammlung mit einem Wort einleiten aus Psalm 81, die Verse 14 bis 17. Psalm 81, 14 bis 17. O, dass doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel in meinen Wegen wandelte. Wie bald wollte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand wenden gegen ihre Widersacher. Die den Herrn hassen, müssten sich ihm schmeichelnd unterwerfen. Ihre Zeit, nämlich die Zeit Israels, des Volkes Gottes, aber würde ewiglich währen. Und er würde sie mit dem besten Weizen speisen. Ja, mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen. Irgendwie erinnerten mich diese Worte an das Gehörte aus dem Buch Richter. Wir hörten es bereits wiederholt, dass in dieser vergangenen Woche, dass der Grund, die Ursache für die Spirale des geistlichen Niedergangs im Volk Israel immer wieder die gleiche war: Ungehorsam. Und Gott ruft hier so wehmütig und sehnsüchtig aus in Vers 14, so haben wir es gelesen: O, dass doch mein Volk mir gehorsam wäre und in meinen Wegen wandelte. Dann wollte ich es mit Segen überschütten. So geht es hervor aus diesem kurzen Text. Aber mein Volk hat mir, meiner Stimme, nicht gehorcht, heißt es in Vers 12, und war mir nicht zu Willen. Wenn wir jetzt beten werden, wollen wir den Herrn um Gehorsam bitten. Wir haben in diesen Tagen gehört, dass das, was das Volk Israel damals erlebte, das erleben wir heute auch. Ein gewisser geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Und wir wollen den Herrn um Gehorsam bitten, dass er uns hilft, dass wir nicht eine ähnliche Entwicklung haben wie das Volk Israel damals. Lasst uns dazu aufstehen. Amen.
Doch nicht. Königskind, besinne dich auf das, was Jesus für dich tat. Besinne dich auf das, was er am Kreuze dir erworben hat. Dein Wesen und dein Angesicht soll doch das heilige Siegel tragen, dass du sein Eigen und nichts darf darin ab und dich nichts darf darin anzutasten wagen. O Königskind, und doch, wie arm erscheinst du vor der armen Welt, wenn du um ihre Gunst dich mühst, wenn dir ihr Wesen noch gefällt, wenn du auf Menschenmeinung baust, dich sehnst nach armer Menschengnade, empfindlich schwankend, ohne Kraft dahingehst auf verschlungenem Pfade. O Königskind, beflecke nicht dein in dem Blut gewaschenes Kleid, zieh nicht den Namen in den Staub der deines Lebens Herrlichkeit. Bedenke doch, der Heilige Geist will dich erfüllen bis zum Rande, will dir verklären Christi Bild und sprengen alle deine Bande.
O Königskind, tu dich ihm auf. Er tauft dich wohl in Christi Tod, doch heilt er auch dein ganzes Herz von deiner Selbstsucht tiefer Not. Mit ihm gekreuzigt sollst du auch die ganze Lebensfülle haben, den königlichen Geist des Herrn mit seinen Früchten, seinen Gaben. O Königskind, gib dich ihm hin, gehorsam folge seinem Zug. Bei ihm ist Licht und Macht und Heil und Überwinderkraft genug. Gib dich ihm hin, dein Leben soll für dich und andere hier auf Erden dann unaussprechlich reich und tief und siegreich überfließend werden.
Heute will ich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du vergisst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, lass deine Not auch sein. Erde sind. Vor
Einen gesegneten guten Abend. Wir sind in Richter Kapitel 10, Vers 6. Richter Kapitel 10, Vers 6. Und damit wir nicht vergessen, welche Richter die sechs Richter waren, müsst ihr Kinder jetzt wieder ganz gut aufpassen. Der erste Richter, wie hieß der? Weiß das noch jemand von den Kindern? Der darf die Hand strecken. Der erste Richter, schon lange her. Ich gebe einen Hinweis, er fängt mit O an. Ja? Othniel, das war der mit der guten Frau. Den dürfen wir nicht vergessen. In einer Zeit, als die Israeliten sich mit der Welt verheiratet haben. Haben ungläubige Frauen geheiratet. Da hat er eine ganz gute Frau geheiratet. Und die hat ihn positiv motiviert, die hat ihm geholfen. Der zweite Richter, wie hieß der? Weiß das noch jemand sonst? Das war der mit dem Dolch. Der zweite Richter hieß, ja, Ehud. Seine Stärke war, dass er ein kleines Schwert hatte. So wie wir die kleinen Bibelverse, die wir auswendig lernen, damit wir gut kämpfen können gegen das Fleisch. Der dritte Richter, das waren zwei zusammen, eine Frau und ein Mann. Die Frau, die hieß dort hinten, ja, Deborah und Barak. Deborah, die fleißige Biene, Deborah, die auf das Wort Gottes geachtet hat, auch wenn es ein schwieriger Befehl war, von dem Berg runterzugehen in die Ebene. Unten waren die Heiden mit dem klugen Kopf. Und das endete dann mit einem Nagel durch den Kopf. Das heißt nicht, dass ihr einen Nagel mitnehmen sollt in die Schule. Nein, ist nicht so gemeint. Und irgendjemand anderen verletzen sollt, natürlich nicht. Es geht ja um den Kampf gegen das heidnische Denken. Ja, der dritte Richter, den kennen wir gut. Nein, der vierte Richter, den kennen wir gut. Das war ganz außen, ja. Der, wie hieß er? Gideon, ja. Der Gideon, das war der sich gekümmert hatte, dass man gut zu essen hat, dass man gut genug zu essen hat und vor allem genug, ja, dass man Gutes hat, damit man nicht aushungert. Das war seine Stärke, Vorsorge treiben, damit die Midianiter einem nicht aushungern können. Gleichzeitig war das auch seine Schwäche. Zum Schluss seines Lebens hatte er sich wahrscheinlich gedacht, wir wollen Vorsorge treiben und hat das ganze Gold eingesammelt und hat er 20 Kilo Gold und dann hat er ein Ephod gemacht aus Gold. Und da lesen wir in Richter Kapitel 8, Vers 27, wenn ich das kurz lesen darf. Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf in Ophra und ganz Israel hurte ihm dort nach. Das wurde Gideon und seinem Hause zur Falle. Das heißt, die haben dann Götzendienst getrieben. Also er hat das vorbereitet leider durch diese Sache, dass das Volk wieder in den Götzendienst gefallen ist. Der fünfte Richter, den haben wir heute, der heißt Jephtha. Also ja, ich habe vergessen zu fragen. Also Jephtha. Jephtha, das war der Mann mit dem guten Mund. Der war gut mit dem Mund. Das heißt, er konnte gut sprechen, gut reden. Also der Gideon, der hatte geschaut, dass man genug zu essen hat. Die Deborah und der Barak, die waren bereit, auf das Wort Gottes zu achten, auch wenn es ihnen nicht ganz klar war am Anfang, sollen wir dem wirklich glauben? Die haben Gott gehorcht, auch wenn sie nicht alles wirklich gleich verstanden. Und der Ehud hat das Wort Gottes, das Schwert, gebraucht. Othniel hatte die gute Frau. Jephtha hatte einen guten Mund. Der versuchte zuerst zu diskutieren mit den Feinden und zu reden. Und das war auch gut so. Er wollte es in Frieden schlichten. Und er war, seine Stärke war, dass er es auf diplomatischem Wege versuchte, das heißt auf dem Gesprächswege, mal alles mit dem Mund ausreden. Ähnlich wie Ehud, der Ehud, der kam auch dort zu dem Eglon damals, zu dem dicken Mann, und hat, das schien so, als ob er als Diplomat kommt, als einer, der mit ihm sprechen will. Und er hatte dann eine Botschaft für den König, aber die Botschaft war ein Gerichtswort Gottes an ihn. Bei Ehud war es so, der kam zweimal zum König mit einer Botschaft. Einmal mit dem Geld und dann mit dem Schwert. Und bei Jephtha, da sehen wir, der kam zweimal zu den Feinden. Wir werden das gleich lesen. Zweimal schickte er eine Botschaft an den König. Bei Ehud sehen wir, der hatte die Feinde besiegt an den Furten des Jordan, also an den seichten Stellen des Jordan. Und bei Jephtha sehen wir auch, dass er die Feinde besiegt hat an den Furten des Jordan. Nur mit dem Unterschied, dass die Feinde dort eigene Israeliten waren. Der hat dann im zweiten Teil seines Lebens hat er gegen die Brüder gekämpft, statt gegen die Feinde. Nun, wir schauen uns diesen Jephtha ein bisschen an. Die Feinde waren bei Jephtha waren die Feinde die Ammoniter. Die Ammoniter waren verwandt mit den Moabitern und die waren wiederum verwandt mit Lot. Die Ammoniter wohnten auf der anderen Seite vom Jordan, im Ostjordanland. Und die Ammoniter waren immer wieder ein Volk, das die Israeliten verspottet haben. Immer wieder Spott und Hohn für das Volk Gottes. Sie haben es verachtet. Immer wieder versuchten sie, Israel aus dem Land zu vertreiben, ihnen das Land zu nehmen. Und hier in dieser Geschichte auch. Aber solche Ammoniter gibt es bei uns auch heute. Es gibt immer wieder Leute, die wollen dem Volk Gottes das Erbe wegnehmen. Die wollen das Volk Gottes vertreiben. Weg von der Bibel. Ach, lies die Bibel nicht. Die Bibel ist sowieso falsch und so weiter. Es gibt immer wieder Menschen, die uns die Bibel stehlen wollen. Und die wollen auch uns die Heilsgewissheit nehmen und dann wollen sie uns das Heil in dem Herrn Jesus selber wegnehmen. Und da ist es wichtig, dass wir richtig kämpfen, wie Jephtha gekämpft hat. Also, es gibt noch einen Ammoniter übrigens. Es gibt einen Ammoniter, der die Israeliten hinderte am Tempelbau. Als die Israeliten zurückkamen aus der Gefangenschaft, viel später, da wollten die den Tempel bauen, Tempel wieder aufbauen, einen neuen Tempel bauen. Und da war ein Ammoniter, der hat die Israeliten immer wieder verspottet, wie die Ammoniter das immer getan haben, verspottet und hat sie nicht bauen lassen. Das war Tobias, der ammonitische Knecht, im Esra-Buch, Nehemia-Buch. Gut, aber wir kommen jetzt zur Geschichte von Jephtha und wir lesen Kapitel 10, Vers 6. Die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalim und den Astaroth und den Göttern Arams und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammon und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammons. Und sie zerschmetterten und zerschlugen die Söhne Israels in jenem Jahr. Und zwar 18 Jahre lang alle Söhne Israels, die jenseits des Jordans waren, im Land der Amoriter, das in Gilead ist, und die Söhne Ammons zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. So war Israel in großer Bedrängnis. Also hier haben wir große Drangsal, große Bedrückung Israels, nicht nur auf der einen Seite des Jordans, die kamen auch herüber auf die andere Seite des Jordans. Da schrien die Söhne Israels zu dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Und der Herr sprach zu den Söhnen Israels, ist es nicht so? Von den Ägyptern und von den Amoritern und von den Söhnen Ammons und von den Philistern und als die Sidonier und die Amalekiter und die Maoniter euch quälten und als ihr da zu mir schriet, da hab ich euch aus ihrer Hand gerettet. Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Geht hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr euch erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not. Es gibt ein zu spät. Und es hat hier den Anschein, als ob es alles zu spät ist. Gott sagt so, mir reicht's. Ihr habt jetzt immer wieder, habe ich euch gerettet. Und ihr seid immer wieder in die Sünde gekommen. Wir können gar nicht ermessen, wie ernst das ist, was der Herr hier sagt. Gott ist zutiefst verletzt über sein Volk. Er beschwert sich, er sagt, es ist genug jetzt. Ich bin doch euer Erbteil. Ich bin euer wunderbares Erbteil. Ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Und dann haben sie den Herrn verlassen. Hier ist Israel bedrängt, weil man ihm links und rechts das Erbteil wegnehmen will. Am Jordan, auf der einen Seite des Jordans und auf der anderen Seite des Jordans wollen diese Ammoniter den Israeliten das Erbteil wegnehmen. Und sie rufen zu ihrem Gott, er soll ihnen jetzt helfen. Aber was wollen sie eigentlich? Sie wollen in Wirklichkeit nur, dass sie Hilfe bekommen, dass sie nicht mehr solche Bedrängnis haben. Sie wollen nicht wirklich Gott als König haben. Könnt ihr euch erinnern, wir haben gesprochen vom unsichtbaren König. Gott ist der unsichtbare König. Und der Mensch, der Christ muss lernen, mit einem unsichtbaren Gott, mit einem unsichtbaren König zu leben. Und er muss immer schauen, dass der König den ersten Platz innehat. Die erste Stelle. Aber sie wollen nicht Gott als Oberhaupt anerkennen. Wenn Gott ihnen hilft und ihnen ihr Erbteil wieder schenkt und dass es ihnen wieder gut geht im Land, dann bleiben sie nicht bei Gott, sie sind nicht mehr an Gott interessiert. Sie gebrauchen Gott wie den Zahnarzt. Da geht man nur hin, wenn man Schmerzen hat. Aber sonst interessiert man sich nicht für den Zahnarzt, oder? Ich hatte mal einen Arzt, einen Physiotherapeut, der hat für meinen Rücken geschaut, der hat mir immer geholfen. Wenn ich Rückenschmerzen habe, dann bin ich zum Physiotherapeuten gegangen und der hat mir da gesagt, was ich machen muss und hat mir da massiert und so, dass das mit dem Rücken wieder besser ist. Und ich habe mal gesagt, das letzte Mal, als ich dort war, bin ich gekommen und habe gesagt, guten Tag, ich komme nur zu Ihnen, wenn ich Schmerzen habe und wenn ich sie brauche. Ansonsten kümmere ich mich nie um sie. Ja, da hat er gelacht. So ist, für manche Leute ist das so mit Gott. Man kommt nur zu ihm, wenn man irgendwie in Not ist und Schmerzen hat und den Herrn braucht. Aber so kann man mit Gott nicht umgehen. Gott ist kein Zahnarzt und kein Notarzt und kein Physiotherapeut. Sie sind uninteressiert an Gott als ihrem Erbteil. Diese Israeliten. Sie wollen nicht Gott selber haben, sie wollen nur, dass es ihnen gut geht. Das war das Problem und deshalb hier diese harten Worte. Gott sagt, ich will nicht mehr, wenn ihr nur mich so als Arzt gebraucht. Der Gott der Liebe hat so eine Behandlung satt. Der Gott, der diese Israeliten liebt von ganzem Herzen. Dieser Gott hat alles getan für Israel, hat sie aus Ägypten herausgeholt, hat sie begleitet auf dem ganzen Weg durch die Wüste, hat ihnen geholfen, durch den Jordan zu kommen, hat die Feinde besiegt durch Josua. Und jetzt holt euch einen anderen Gott, sagt er. Ihr seid ja gar nicht interessiert an mir. Ruft da zu euren Göttern, zu euren Götzen, die ihr euch da erwählt habt. Vers 15, und die Söhne Israels sagten zu dem Herrn, wir haben gesündigt, tue uns nach allem, was gut ist in deinen Augen, nur rette uns bitte an diesem Tag. Nun, sie tun wirklich Buße. Das ist eine schöne Art, was sie hier machen. Sie sagen, tu mit uns, wie du willst. Wir haben gar nichts verdient. Wir haben nicht verdient, dass es uns gut geht. Herr, wir haben nicht verdient, dass es uns irgendwie gut geht. Aber mach mit uns, was du willst. Nur eines bitte. Rette uns aus diesem Feind, aus der Hand dieser Feinde. Wir Menschen haben gar kein Recht, dass es uns gut geht. Wir Menschen haben nicht ein Recht, dass wir sagen könnten, ach Gott, eigentlich verdiene ich es doch, dass es mir gut geht und dass ich gesund bin und dass ich keine Schmerzen habe. Womit verdiene ich das? Wir haben kein Recht dazu. Und wenn wir zu Gott so kommen und sagen, Herr, ich habe kein Recht, ich habe wirklich kein Recht, ich berufe mich nur auf deine Barmherzigkeit, dann wird der Herr weich und sagt, siehst du, jetzt hast du es verstanden. Du hast nichts verdient, du hast gar nichts verdient. Ich schenke dir alles, deshalb komm zu mir wie ein Bettler und sag, Herr, ich habe nichts verdient. Und sie taten die fremden Götter aus ihrer Mitte weg und sie dienten dem Herrn als Zeichen ihrer Umkehr, ihrer guten, bußfertigen Gesinnung. Und als der Herr sah, wie sie Buße tun, da konnte er sich nicht zurückhalten. Das ist so schön bei Gott. Wenn er sieht, da ist jemand, der tut wirklich Buße, der zeigt mir, der ist echt, dann kann er sich nicht zurückhalten. Dann sagt er, also komm, komm. Steht hier, das ist für mich ist das ergreifend, was hier in Vers 16 steht. Haben Sie das gelesen oder lesen Sie das mit mir? Das steht hier, und ihm zog es die Seele zusammen. Gott sagt, oh, mir wird ganz eng vor lauter Mitleid mit diesen Israeliten. Da zog es ihm die Seele zusammen. Da wurde er innerlich beengt. Das heißt, das ist so, wie wenn man sieht so einen armen Menschen und man kann nicht mehr. Oh, schau, wie es dem geht. Dem muss man helfen. Da zog es ihm die Seele zusammen über Israels Beschwernis und Elend. Jetzt kommt die Barmherzigkeit Gottes. Heute ist es auch so. Wenn wir dem Herrn zeigen, dass wir es ernst meinen, da zieht es ihm innerlich zusammen. Da in der Bibel lesen wir, es jammerte ihn, der Herr Jesus. Es jammerte ihn. Andere Übersetzungen sagen, es ging ihm in die Eingeweiden. Im Bauch hat es ihm geschmerzt. So zu Herzen ist es ihm gegangen. Vers 17. Die Söhne Ammons wurden zusammengerufen und lagerten in Gilead. Jetzt kamen sie ein großes Heer. Dort in Gilead, auf der anderen Seite des Jordan. Und die Söhne Israels kamen zusammen und lagerten in Mizpah. Und es sagte das Volk, die Obersten von Gilead, einer zum anderen, wer ist der Mann, der anfängt, gegen die Söhne Ammons zu kämpfen? Er soll allen Bewohnern Gileads zum Haupt sein. Also wenn wir einen finden, der uns anführt im Kampf, den machen wir zum Oberhaupt. Es geht wieder um das Thema Herrschaft. Den machen wir zum Herrscher. Und in Kapitel 11, Vers 1 heißt es, und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Er war aber der Sohn einer Hure und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Also, das war in der damaligen Zeit ein ganz schlimmer Stand. Er war ein uneheliches Kind. Heute gibt es ja viele uneheliche Kinder und man denkt sich nichts dabei. Aber früher war das ein ganz verschmähter Zustand für jemanden. Und auch die Frau Gileads gebar ihm Söhne. Und als die Söhne der Frau groß geworden waren, vertrieben sie Jephtha und sagten zu ihm, du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Jephtha, es heißt hier ein tapferer Held, ein Krieger, ein tapferer Mensch, nicht so wie der Gideon. Gideon war ein bisschen ein zaghafter Mann. Der Herr hat ihm zwar gesagt, du bist ein streitbarer Held, aber er hatte gewusst, Herr, ich bin der Jüngste und der Kleinste und der war sich bewusst, er kann nichts. Jephtha war ein Held, ein tapferer Mann, ein Krieger, aber der Sohn einer Hure aus einem unedlen Hause, und verworfen von seinen eigenen Brüdern. Nun, Gottes Mühlen mahlen langsam aber sicher. Jephthä musste fliehen, Vers 3. Jephthä floh vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich zu Jephthä lose Leute und zogen mit ihm aus. Und es geschah nach einiger Zeit, da kämpften die Söhne Ammons mit Israel. Und es geschah, als die Söhne Ammons mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthä aus dem Lande Tob zu holen. Da haben sie sich erinnert, da hatten wir doch einmal einen Bruder, den haben wir verstoßen, komm, wir holen den wieder, der konnte gut kämpfen. Sie holen den Jephthä aus dem Lande Tob zurück, Vers 6, und sie sagten zu Jephthä, komm und sei unser Anführer, dass wir gegen die Söhne Ammons kämpfen. Jetzt mussten sie sich just an den Mann wenden, den sie vorher verstoßen hatten. Komm, sei uns gnädig, sagen sie zu ihm. Hab Erbarmen, hilf uns doch. Wir haben unsere Meinung geändert. Wenn du uns hilfst, dann machen wir dich zum Oberhaupt. Oh, hätten sie das doch zu Gott gesagt. Wenn du uns hilfst, Herr, dann machen wir dich zum Oberhaupt. Hätten sie das doch zu Gott gesagt. Das war ja gerade das Thema, was Gott ihnen beibringen wollte. Ihr holt mich nur, wenn ihr einen Arzt braucht. Wie einen Arzt, ja, der euch helfen soll aus der Patsche. Aber wenn ihr doch kommen würdet und sagt, Herr, du sollst unser Oberhaupt sein. Jetzt kommen sie zum Jephthä und sagen zu ihm, sei unser Oberhaupt. Und Jephthä sagte zu den Ältesten von Gilead, seid ihr es nicht, die mich gehasst haben und mich aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Merken Sie etwas? Das ist so ähnlich, wie Gott gesagt hat vorher. Was Jephthä hier sagt, klingt so ähnlich wie Gott. Ihr habt mich früher gehasst, ihr habt mich vertrieben, ihr habt euch nicht interessiert für mich. Und jetzt, wo ihr in Not seid, dann holt ihr mich. Genauso hat Gott vorher gesagt. Ihr interessiert euch gar nicht für mich. Und jetzt, wo ihr in Not seid, holt ihr mich, dann kommt ihr zu mir. Das ist auch die Anfrage Gottes an das Volk. Warum kommt ihr jetzt zu mir? Nun, der Jephthä fragt hier die Leute von Gilead, warum kommt ihr jetzt zu mir? Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephthä, darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, dass du mit uns ziehst und gegen die Söhne Ammon kämpfst. Und du sollst unser Oberhaupt sein für alle Bewohner Gileads. Also die Antwort des Volkes ist, wir brauchen ein Oberhaupt. Sie haben nicht gesagt König, aber sie hätten es vielleicht gesagt. Aber sie haben sich nicht getraut, König zu sagen. Aber sie haben gesagt, wir brauchen ein Oberhaupt. Ach, hätten sie das doch zu Gott gesagt. Herr, du sollst unser Haupt sein. Wir wollen dich anerkennen. Nun, Jephthä sagte, Vers 9, Jephthä sagte zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zurückholt, um gegen die Söhne Ammons zu kämpfen, und der Herr sie vor mir dahin gibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephthä, der Herr sei Zeuge zwischen uns. Wenn wir nicht so tun, wie du geredet hast, dann, das heißt so viel, wenn wir nicht so tun, dann sollen wir des Todes sein. Wir wollen das so tun. Ja? Der Herr sei Zeuge zwischen uns. Wir wollen das so tun, wie du gesagt hast. Und Jephthä ging mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn zum Oberhaupt und zum Anführer über sich. Und Jephthä redete alle seine Worte vor dem Herrn in Mizpah. Also, jetzt haben sie ihr Oberhaupt, jetzt haben sie ihren Richter. Jephthä, wissen Sie, was Jephthä heißt? Jephthä heißt der Öffner, also der auftut. Und der Jephthä war sehr gut, sobald er seinen Mund öffnete. Wenn der seinen Mund auftat, dann war er stark. Das war seine Stärke, sein Mund. Und Jephthä sandte Boten zum König der Söhne Ammons und ließ ihm sagen, was haben wir miteinander zu schaffen, dass du gegen mich gekommen bist, gegen mein Land Krieg zu führen. Und der König der Söhne Ammons sagte zu den Boten Jephthas, weil Israel mein Land weggenommen hat, als es aus Ägypten heraufzog, vom Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan. Und nun gibt die Länder in Frieden zurück. Also Jephthä öffnet seinen Mund, hier im, im, schickt seine Boten, aber sie sprechen das, was Jephthä gesprochen hat. Jephthä ist ein ausgezeichneter Diplomat und er versucht es auf friedlichem Wege. Das war seine Stärke. Sein Mund war seine Stärke. Später werden wir sehen, dass sein Mund auch seine Schwäche war. Oft ist es so, dass die Stärke auch gleichzeitig unsere Schwäche ist. Wir müssen auch aufpassen auf unseren Mund. Manche von uns sind gut im Mund, aber Achtung, wenn wir gut sind im Mund, der Mund kann gleichzeitig unsere Schwäche sein und da ist eine Gefahr. Wir werden das bei Jephthä noch sehen, mit dem Mund. Also, Jephthä argumentiert mit den Kindern, mit den Ammonitern, denn die Israeliten hatten ja den Ammoniten das Land nie gestohlen. Das stimmt ja gar nicht. Die hatten ihnen nicht das Land weggenommen. Israel hatte die Grenzen Ammons immer respektiert. Ammon hatte dann die Israeliten angegriffen. Ammon hat angefangen, die waren der Angreifer und die Israeliten mussten sich verteidigen. Nicht Israel hat angegriffen. Nein, sie hatten gar keine andere Wahl damals. Als sie auszogen aus Ägypten, zogen sie durch die Wüste und sie zogen dann am Ostjordanland hinauf und da waren die Ammoniter und da haben sie gebeten, dürfen wir durch das Land ziehen? Bitte, lass uns durchziehen, wir tun nichts. Die Ammoniter haben gesagt, nein, ihr dürft da nicht durchziehen. Die Moabiter das Gleiche. Moabiter und Ammoniter, die waren verwandt miteinander. Aber die haben sich dann entgegen das Volk gestellt und haben dann angegriffen. Dann musste Israel sich verteidigen. Israel hatte gar keine andere Wahl, als zu kämpfen. Und da sagt Jephthä, als wir um unser Leben kämpften, dann hat Gott uns dieses Land gegeben. Als wir uns verteidigten um unser Leben, hat Gott uns den Sieg gegeben. Und das war dann 300 Jahre lang so. 300 Jahre lang haben wir dieses Land behalten und wir geben nicht einfach das zurück, was Gott uns gegeben hat. Wir haben ein Erbteil von Gott bekommen. Wir haben ein Erstgeburtsrecht. Lassen uns das nicht einfach wegnehmen. Das war gut gesagt von Jephthä. Das war seine Stärke. Also lesen wir, Vers 14. Da sandte Jephthä noch einmal Boten zum König der Söhne Ammons und er sagte ihm, so sagt Jephthä, Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammons weggenommen, sondern als sie aus Ägypten heraufzogen, da wanderte Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer und es kam nach Kadesh und Israel sandte Boten zum König von Edom und ließ ihm sagen, lass mich bitte durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom hörte nicht darauf. Und auch zum König von Moab sandte es. Aber der wollte nicht. So blieb Israel in Kadesh. Und es wanderte durch die Wüste und umging das Land Edom und das Land Moab. Und sie kamen von Osten, von Sonnenaufgang her, zum Land Moab. Und sie lagerten jenseits des Flusses Arnon und kamen nicht in das Gebiet Moabs, denn der Arnon ist die Grenze Moabs. Vers 19. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, den König von Hesbon und Israel sagte ihm, lass uns bitte durch dein Land ziehen, bis an meinen Ort. Aber Sihon traute Israel nicht, es durch sein Gebiet ziehen zu lassen. Und Sihon versammelte sein ganzes Volk und sie lagerten sich in Jaza und er kämpfte gegen Israel. Und der Herr, der Gott Israels, gab Sihon und sein ganzes Volk in die Hand Israels. Und sie schlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter, die jenes Land bewohnten, in Besitz. Und sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. Und so hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben und du willst uns vertreiben? Nimmst du nicht das in Besitz, was Chemosh, dein Gott, dir zum Besitz gibt? So auch alles, was der Herr, unser Gott, vor uns vertreibt, das nehmen wir in Besitz. Und nun, bist du etwa besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er je mit Israel gerechtet und gegen sie gekämpft? Während Israel in Heschbon wohnte und in seinen Tochterstädten und in Aroer und in seinen Tochterstädten, und in allen Städten, die längs des Arnon liegen, 300 Jahre lang. Warum habt ihr die nicht in jener Zeit entrissen? Warum seid ihr da nicht gekommen, diese 300 Jahre lang? Also hier argumentiert der weise Jephthä mit seinem guten Mund Er argumentiert mit den Feinden. Er möchte ihnen auf friedliche Weise sagen, es ist nicht recht, was ihr tut. Ihr habt gar kein Recht, uns anzugreifen. Wir wollen versuchen, ein bisschen die Geschichte anzuwenden auf unser Leben. Es gibt auch heute Situationen, wo wir von der Geschichte her argumentieren müssen. Also Jephtha argumentiert von der Geschichte her. Er sagt, denkt einmal an die Geschichte zurück. Wie war das damals? Und wir Christen müssen auch argumentieren von der Geschichte her, wenn uns irgendjemand unser geistliches Erbe wegnehmen will. Zum Beispiel die Bibel. Das, vielleicht sagen Sie, ja, uns will ja ohnehin niemand die Bibel wegnehmen. Sagen Sie das nicht. Es gibt Menschen, die wollen uns die Bibel wegnehmen. Die diskutieren mit uns und sagen, die Bibel ist gar nicht Gottes Wort. Was wollt ihr eigentlich mit eurer Bibel? Die bringen ein falsches Evangelium. Paulus hatte einmal einen Kampf gegen Menschen, die das Evangelium verfälschten, die das Evangelium wegnehmen wollten. Das war im Galaterbrief, in den Kapiteln 1 und 2, da argumentierte Paulus von der Geschichte her. Das Problem im Galaterbrief, wenn ich Sie ein bisschen in den Galaterbrief hinführen darf, wir brauchen das, weil wir ähnliche Kämpfe haben. Wir kommen gleich zurück drauf. Also im Galaterbrief, da ging es um die Frage, müssen die Christen, wenn sie Christen werden, sich vorher beschneiden lassen? Müssen sie das Gesetz Mose halten, um dann überhaupt Christen werden zu können? Müssen sie zuerst Juden werden, damit sie Christen werden können? Und Paulus hat dort in diesen Kapiteln 1 und 2 argumentiert von der Geschichte her. Er hat geschrieben, um das Erbteil, das Gott uns gegeben hat, zu bewahren, dass es uns niemand wegnimmt. Den Galatern wollten die Juden das Evangelium wegnehmen. Da gab es falsche Lehrer, die kamen und haben gesagt, man muss sich beschneiden lassen, man muss das Gesetz Mose halten und nur so könnt ihr gerettet werden. Und so haben sie das Evangelium verfälscht. Und Paulus schrieb den Galaterbrief, um die Gläubigen zu bewahren vor der Verfälschung des Evangeliums. Also es waren da Menschen, die den Galatern das Heil wegnehmen wollten, das Erbe. Und wir dürfen das uns auch nicht wegnehmen lassen von irgendjemand. Dort war es so, wer aufgrund der Beschneidung gerettet werden will, der ist von der Gnade gefallen, sagt Paulus. Galater 5, Vers 4. Wenn ihr meint, dass eure falschen Lehrer recht haben, die euch das Evangelium falsch bringen und sagen, ihr müsst gewisse Werke tun, um gerettet zu werden, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Wenn jemand meint, er will aus Werken gerettet, dann ist er von der Gnade gefallen. Galater 5, Vers 4. Man kann nicht beides haben. Das Gesetz Mose und die Gnade gleichzeitig. Es geht nicht. Entweder Rechtfertigung aus Glauben oder Rechtfertigung durch Werke. Wissen Sie, vielleicht sagen Sie, das heißt, es ist nicht mein Problem. Mein Problem war es aber. Ich komme aus der katholischen Kirche. Und vielleicht ist der eine oder andere doch auch konfrontiert damit. Die katholische Kirche hat mir gesagt und hat uns gesagt, man muss Werke tun, um gerettet zu werden. Und so hat man das Evangelium verfälscht und hat uns das Evangelium weggenommen. Man muss Werke tun. Sie haben nicht gesagt, beschneiden lassen, aber sie haben gesagt, du musst das und das und das tun und wenn du das tust, dann wirst du gerettet. Es war nicht das Evangelium der Gnade, sondern es war das Evangelium der Werke. Und so hat man versucht, in der Geschichte haben viele Menschen versucht, immer wieder das Evangelium zu verfälschen. Und dann hatten wir mal eine Diskussion mit einem katholischen Pfarrer. Und der sagte, ihr solltet sowieso dankbar sein, denn wir haben euch die Bibel gegeben. Und ich dachte, wie bitte? Die katholische Kirche hat uns die Bibel gegeben? Sagt er, ja, wir haben die ganze Geschichte hindurch, haben wir die Bibel gehabt und ihr habt jetzt die Bibel wegen uns. Hat die katholische Kirche das Alte Testament geschrieben? Hat die katholische Kirche das Neue Testament geschrieben? Nein, das haben die Apostel geschrieben. Das hat uns nicht die Kirche gegeben. Gott hat uns das Evangelium gegeben. Gott hat uns das Evangelium gegeben, so wie er es aufgeschrieben hat im Neuen Testament. Paulus hat diskutiert mit den Galatern und hat gesagt, das Evangelium lasst euch nicht streitig machen, lasst euch nicht von der Gnade wegreißen. Er argumentierte von der Geschichte her, gesagt, als ich zum Glauben kam, sagt Paulus, als ich zum Glauben kam, hat Gott mir das Evangelium geoffenbart, mir persönlich. Und dann ging ich nach Arabien, 3 Jahre, und dort war ich mit Gott alleine. Und dann kam ich irgendwann später nach Jerusalem. Und in Jerusalem habe ich mit Petrus geredet. Und dann haben wir festgestellt, dass Petrus das gleiche Evangelium verkündigt wie ich. Ich habe mein Evangelium nicht von Petrus bekommen, sagt Paulus. Die katholische Kirche meint ja, dass der Petrus der Papst ist. Paulus hat sein Evangelium nicht einmal von Petrus bekommen, geschweige denn von der katholischen Kirche. Ja? Das heißt, Paulus argumentiert von der Geschichte her. Lassen wir uns nicht das Evangelium wegnehmen. Es gibt auch heute Leute, die sagen, ach, die Bibel, das ist Menschenwort. Lassen wir uns es nicht wegnehmen. Wir müssen von der Geschichte her argumentieren. Gott hat dem Paulus das Evangelium geoffenbart. Und das Evangelium, das Gott dem Paulus geoffenbart hat, war genau das gleiche Evangelium, das Petrus verkündigt hat. Da haben sie festgestellt, das ist das gleiche Evangelium. Und da haben sie gesagt, Petrus soll weiterhin bei den Juden verkündigen, Paulus soll bei den Heiden verkündigen. Und das haben sie dann auch getan. Das steht im Galaterbrief in den ersten 2 Kapiteln. Jephtha ist auch sehr weise im Umgang mit den Feinden. Er versucht, er spricht und er beruft sich auf die Geschichte. Wir sollen uns berufen auf die Geschichte des Apostels Paulus. Gott hat ihm das Evangelium geoffenbart und das Evangelium, das wir glauben, das haben wir nicht von Menschen bekommen. Gott sagt, Paulus selber sagt, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, habe ich nicht von Menschen bekommen. Ich habe mich auch nicht mit Menschen besprochen. Das ist nicht menschlich entstanden. Es gibt Leute, die sagen uns, ja, das hat der Paulus geschrieben, das hat er von Menschen, von irgendwelchen Leuten bekommen. Nein, hat er nicht. Das hat er von dem Herrn Jesus direkt bekommen. Und was der Apostel Paulus von dem Herrn Jesus bekommen hat, das lassen wir uns nicht wegnehmen von irgendwelchen Leuten, die uns sagen, die Bibel, das ist nicht Gottes Wort. Da muss man kämpfen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Jephtha hat gekämpft und er hat gekämpft, dass das Erbe dem Volk Israel nicht weggenommen wird und er hat argumentiert von der Geschichte her. Gott hat uns dieses Land gegeben, Gott hat uns dieses Erbe geschenkt und ihr habt kein Recht, es uns wegzunehmen. Gut. Wo waren wir gewesen? Vers 27. Vers 27. Nicht ich habe gegen dich gesündigt, sagt Jephtha, nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du, König der Ammoniter, du tust übel an mir, weil du gegen mich kämpfen willst. Der Herr, der Richter, richte heute zwischen den Söhnen Israels und den Söhnen Ammons. Mir gefällt dieser Satz. Der Herr, der Richter, richte zwischen euch. Was hat Jephtha hier getan? Er hat nicht gesagt, ich bin der Richter Israels. Der Herr ist der Richter Israels. Und der Herr, der soll eingreifen. Der Herr, der Richter Israel, der richte heute zwischen den Söhnen Israels und den Söhnen Ammons. Der Herr ist König. Ja, Jephtha rechnet doch noch mit dem unsichtbaren König, der Herr. Aber der König der Söhne Ammons hörte nicht auf die Worte Jephthas, die er zu ihm gesandt hatte. Und es kam der Geist des Herrn über Jephtha, und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mizpe in Gilead, und von Mizpe in Gilead zog er gegen die Söhne Ammons. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammons wirklich in meine Hand gibst, dann soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Söhnen Ammons zurückkehre, der soll dem Herrn gehören. Und ich werde ihn als Darbringungsopfer darbringen. Ja, hier geht es jetzt an den Kampf. Und bevor Jephtha jetzt kämpft, tut er seinen Mund auf. Noch einmal. Jetzt tut er seinen Mund auf gegen den Herrn oder zum Herrn hin. Er tut ein Gelübde, ein Versprechen. Er gelobte dem Herrn ein Gelübde mit seinem Mund. Und da hat er seinen Mund zu schnell aufgetan. Also der gleiche, der seinen Mund gut aufgetan hat im Streit gegen die Ammoniter, der hat hier seinen Mund zu schnell aufgetan. Was war hier? Nun lesen wir mal weiter. Und so zog Jephtha gegen die Söhne Ammons, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroer an, bis man nach Minnit kommt, 20 Städte, bis nach Abel-Keramim, eine sehr große Niederlage unter ihnen, und die Söhne Ammons wurden gebeugt vor den Söhnen Israels. Ein wunderbarer Sieg. Der Herr hat gekämpft, der Herr hat sie in die Hand gegeben, hat die Feinde in die Hand Israels gegeben. Und als Jephtha, Vers 34, und als Jephtha nach Mizpah zu seinem Hause kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tamburinen und mit Reigen, und sie war die Einzige, und außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sagte, ach, meine Tochter, tief beugst du mich nieder, und du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen, denn ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgetan, und ich kann nicht zurück. Und sie sagte zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgetan? So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist, nachdem der Herr dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Söhnen Ammons. Und sie sagte zu ihrem Vater, es geschehe mir diese Sache, lass 2 Monate von mir ab, dass ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauenschaft beweine oder meine Ehelosigkeit beweine, ich und meine Freundinnen. Und er sagte, gehe hin. Und er entließ sie für 2 Monate und sie ging hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft, also ihre Ehelosigkeit, dort auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte, und sie erkannte keinen Mann, oder sie hatte keinen Mann erkannt. Und es wurde Brauch in Israel, Jahr für Jahr gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthas des Gileaditers im Wechselgesang zu besingen, 4 Tage im Jahr. Also, worum geht es hier? Es geht hier um ein Glaubensgelübde, das Jephtha dem Herrn tut, aus Liebe zu Gott. Gott soll erhalten, was ihm gebührt. Es geht ihm um die Ehre Gottes. Er möchte Gott zeigen, du bist der Feldherr gewesen. Und weil du mir so geholfen hast, will ich dir jetzt etwas geben. Er will dem Herrn etwas zurückgeben. Es geht um die Ehre Gottes. Und wie das so ist, wenn er einen Sieg hat, dann wird der Feldherr gefeiert, mit Reigen und mit Tanz empfangen. Und dann kommt er nach Hause und er sagt hier, der ihm entgegenzieht, wer aus der Tür seines Hauses kommt, der soll Gott geweiht werden, der soll Gott dargebracht werden. Also er möchte Gott eine Ehre bringen, mit dem er möchte etwas dem Herrn geben, was ihm etwas kostet, etwas aus seinem Hause, möchte er Gott weihen. Und der dachte sich, na, wer könnte da entgegenkommen? Viele Leute kommen entgegen, wenn man aus dem eigenen Hause, wenn man als Feldherr zurückkommt. Nun, er will, dass es ihm etwas kostet. Und er sagt, dann soll der herauskommt aus der Tür meines Hauses, um mir zu begegnen bei meinem Zurückkehren von den Söhnen Ammons, der soll also dem Herrn geweiht werden. Es steht nicht im Text das Erste oder der Erste, der kommt. Steht nicht da. Nur der herauskommt. Und er denkt natürlich an irgendeinen Menschen. Er denkt nicht an seinen Hund, der ihm herauskäme. Natürlich nicht. Er denkt, dass ein Mensch, vielleicht seine Knechte, vielleicht seine kostbarsten, besten Leute aus seinem Haushalt, dass die ihm entgegenkommen würden. Und da hat er gesagt, wer mir entgegenkommt, die will ich dem Herrn weihen. Die sollen dem Herrn gehören. Also er hat ganz sicher an Menschen gedacht, nicht an irgendwelche Schafe, die aus der Küche herausstolpern und die er dann den Herrn opfern will. Natürlich nicht. Und, aber was aus dem Herrn, was aus dem Hause herauskommt, da hat er nicht weiter drüber nachgedacht. Es soll dem Herrn gehören. Er will dem Herrn Ehre und aus Liebe zum Herrn will er dem Herrn die Wahl überlassen, was der Herr bekommen soll. Er hat nicht, man muss hier hinzufügen, manche meinen, er hätte ein Menschenopfer geben wollen. Das steht nicht im Text. Im Text steht nicht, dass er einen Menschen opfern wollte. Das wäre ja furchtbar gewesen. Das haben die Ammoniter getan. Die Moabiter, die haben ihren Dämonen ihre Kinder geopfert. Schrecklich. Das war ja gerade der Gräuel der Götzen im ganzen Lande. Und Gott hatte gesagt, wenn du in das Land kommst, dann sollst du nicht so tun wie diese grässlichen Götzendiener, die sogar ihre Kinder den Dämonen opfern. Und natürlich war das nicht sein Wunsch, dem Herrn ein Menschenopfer zu bringen. Das steht auch nicht da im Text. Im Text, im griechischen Text, im hebräischen Text steht, ich will ihm ein Ganzopfer bringen oder eine Darbringung, ein Darbringungsopfer dem Herrn weihen. Ja? Das heißt, für den Jephtha war klar und für die Israeliten war klar, dass Gott kein Menschenopfer annehmen würde. In 1. Mose 22, damals war ja damals die Sache mit Isaak, oder? Und von da an war ein für alle Mal klar, dass Gott niemals Menschenopfer will. Das verabscheut er. 5. Mose 18, Vers 9 und 10 steht das. Das ist ja gerade, weswegen diese Ammoniter besiegt werden sollen, weil sie das Land unrein machen durch ihre schrecklichen Menschenopfer, die sie darbringen. Interessant ist, hier steht noch ein Zusatz im Text. Der Zusatz heißt, der soll dem Herrn gehören. Also wer als Erster kommt, soll dem Herrn, es soll dargebracht werden und soll dann dem Herrn gehören. Was heißt das? Dem Herrn gehören heißt, dass Gottes, dass es in den Besitz Gottes übergeht. Und wenn das jetzt ein Mensch wäre, früher musste man das lösen. Was dem Herrn gehört, muss man mit Geld loslösen. Nun, das wollte aber Jephtha nicht. Er wollte nicht dem Herrn einfach ein Geld geben. Er wollte ihm Menschen geben, vielleicht seine kostbarsten Leute, die da aus seiner Dienerschaft ihm entgegenkommen, die sollen dem Herrn dargebracht werden als Weihe, sodass sie jetzt dem Herrn gehören. Das heißt, sie dienen dann nicht mehr im Haushalt des Jephtha, sondern sie dienen dann nur noch, sie werden dann abgesondert für den Herrn. Und er wollte es nicht loslösen durch Geld. Nein, es soll Gott gehören. Also er hatte vor, einen Menschen Gott da zu bringen, sodass er lebenslang dem Herrn dienen sollte in der Absonderung. Und ja, und dann kommt er nach Hause und jetzt erschrickt er, weil seine einzige Tochter es ist, die da herauskommt. Und weil er und diese Tochter war nicht nur die einzige Tochter, sie war überhaupt das einzige Kind. Und was bedeutet das, wenn er diese dem Herrn weihen soll? Was bedeutet das? Das heißt, dass sie nie heiraten wird können. Das heißt, dass die größte Hoffnung eines Israeliten war, der nur ein Mädchen hat, was war die größte Hoffnung? Dass sie heiratet und viele Nachkommen bringt. Für jedes Mädchen in Israel war es eine große Ehre und ein großer Wunsch, viele Nachkommen zu haben, so wie Gott gesagt hat, seid fruchtbar und vermehrt euch. Aber hier hat er dem Herrn ein Gelübde gegeben, dass dieses Mädchen dem Herrn geweiht wird, das heißt für den Herrn abgesondert, das heißt für den Dienst des Herrn, ihr ganzes Leben lang wird sie abgesondert für den Dienst des Herrn, die wird kein normales Leben führen dürfen, die wird auf die Seite geholt und wird ihr ganzes Leben kinderlos bleiben. Was bedeutet das für Jephtha? Er wird nie Kinder haben. Er wird nie Nachkommen haben. Es ist sein einziges Kind. Und sie hatte noch keinen Mann gehabt. Sie hatte noch keinen Mann erkannt. Und sie wird auch in Zukunft nie einen Mann erkennen. Er erschrickt, weil er kennt, dass das Gelübde ihn kinderlos macht. Sein einziges Kind, seine Tochter, soll jetzt dem Herrn gehören. Vielleicht hat er sich leise gedacht, wenn ich jetzt das Oberhaupt bin in Israel, das Oberhaupt und meine Kinder oder Schwiegerkinder oder was, die werden, oder Enkelkinder in dem Fall, ja, Enkelkinder, die werden dann auch Oberhaupt sein. Eine Dynastie, eine Königsdynastie, alles vorbei. alles vorbei. Jephtha hatte nie daran gedacht, dass es seine Tochter sein würde, die ihm entgegenkommt. Denn die kleinen Mädchen waren, die blieben zu Hause bei der, also die Mädchen überhaupt, die unverheirateten Mädchen, blieben zu Hause bei der Mutter. Und wenn so ein Fest war, hielten sich die Mädchen im Verborgenen. Die traten nicht an die Öffentlichkeit. Ja, da hat er nicht gedacht. Nun gilt seine Tochter wie tot für ihn. Sie ist wie gestorben. Warum? Sie muss jetzt in Absonderung leben für den Herrn. Es gehörte, jetzt merkt er, was er getan hat. Er hat ein schnelles Gelübde getan, das er hätte gar nicht tun müssen. Gott hat nicht gesagt, er soll ihm ein Gelübde tun. Jephthas Tochter klagt nicht. Sie beweint auch nicht, als ob ihr Leben, als ob sie sterben müsste. Sie muss ja nicht sterben. Das steht gar nicht im Text. Nein, was beklagt sie? Was beweint sie? Sie beweint ihre Ehelosigkeit, dass sie ehelos bleiben muss, ihre Jungfrauenschaft. Jung zu sterben wäre kein Problem gewesen in Israel. Aber als junge Frau ehelos zu bleiben in Israel, das ist ein schweres Los für eine junge Frau gewesen. Bis zum Tode wird sie Jungfrau bleiben, als einzige Tochter des Führers von Israel. Aber sie sagt, Herr, Vater, wenn das so ist, wie du gelobt hast, dann mach es so. Mach es so, wie du gelobt hast. Aber gib mir Zeit. Ich möchte jetzt zuerst mit meinen Mädchen in die Berge und möchte dort über meine Ehelosigkeit weinen, dass ich mein ganzes Leben lang ehelos bleiben werde. Zusammenfassend, Jephtha war kein Moloch-Diener, sondern er war der Befreier Israels. Er war kein Dämonendiener, wie die schändlichen Israeliten das, die schändlichen Moabiter und Ammoniter, die ihre Kinder dargebracht haben als Opfer, nämlich als Menschenopfer getötet haben. Nein, Israel brachte niemals Menschenopfer, auch nicht zur Zeit Ahabs, auch nicht zur Zeit des schlimmsten Verfalls. Menschenopfer zogen die Todesstrafe nach sich. Wenn ein Israelit so etwas getan hätte, der wäre sofort getötet worden. Und die Priester, so ein Menschenopfer müsste ja im Tempel dargebracht werden, denn dem Herrn werden Opfer nur im Tempel dargebracht. Kein Priester hätte jemals ein Mensch dem Herrn dargebracht. Das wäre ein Gräuel gewesen. Vers 39 ist löblich ausgedrückt. Also Vers 39 hier im Text. Er vollzog an ihr sein Gelübde, was er gelobt hatte. Und es wurde zur Ordnung in Israel. Von Jahr zu Jahr gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthas, des Gileaditas, zu besingen, 4 Tage im Jahr. Brandopfer können, also Ganzopfer können unblutige Opfer sein. Und das Wort, das hier verwendet wird, Ganzopfer, das bedeutet hier eine Darbringung, dass man Gott etwas darbringt, sodass es jetzt dem Herrn gehört. Also es geht hier nicht darum, wie manche meinten, Jephtha hätte seine eigene Tochter getötet. Nein, da hätte Gott ein ernstes Wort gesagt und hätte das klar, auch in der Bibel klar gesagt, welch eine Gräueltat das gewesen wäre. Aber zum Glück, das hat er nicht getan. Sondern er hat sie dem Herrn geweiht. Sie hatte noch keinen Mann erkannt und er kannte auch weiterhin keinen Mann. Ja, das Problem Israels zu jener Zeit war, sie wollten Befreiung, aber nicht das Oberhaupt des Herrn auf. Denn sie wollten nicht, dass der Herr König sei in Israel. Und sie wollten ihre eigenen Wege gehen, wollten den Herrn nicht als Haupt haben. Und jetzt kommt Jephtha und soll ihr Haupt sein. Und nun kommt es so weit, dass Jephtha kann seine Gedanken seiner Königsdynastie ganz sicher nicht zu Ende führen. Auf diese Weise hat der Herr auch es beibehalten, dass in Israel keiner König wurde. Ja, noch kurz, wenn Sie noch ein bisschen geduldig sind, noch kurz ein paar Worte zu den Versen 1 bis 7 in Kapitel 12. Kapitel 12, und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden, Und sie sagten zu Jephtha, warum bist du hinübergezogen, um gegen die Söhne Ammons zu kämpfen und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir gingen? Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Also die Ephraimiter sind beleidigt. Das war so ähnlich wie bei Gideon in Kapitel 7. Hier in Kapitel 8, Vers 1 waren die Ephraimiter beleidigt gewesen damals. Und hier in Kapitel 12, Vers 1 sind sie noch einmal beleidigt, weil sie nicht mitkommen durften. Sie wollten auch gerne für den Herrn kämpfen. Sie sind eifrig, aber sie sind schnell beleidigt. Es gibt ja manche Christen, die auch so sind. Die wollen für den Herrn dienen und wenn man irgendwo sie nicht gleich gerufen hat, dann sind sie beleidigt. Nun, Gideon hat damals gut, sehr, sehr weise geantwortet, aber Jephtha ist mit seinem Mund wieder recht schnell. Hier haben wir wieder einen Fehler von Jephtha, sein Mund. Er hat seinen Mund aufgetan und in einer Weise, wie man das nicht tun darf. Jephtha sagte zu ihnen, einen heftigen Streit haben wir gehabt, ich und mein Volk, mit den Söhnen Ammons. Und ich rief euch, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Und als ich sah, dass du nicht helfen wolltest, da setzte ich mein Leben aufs Spiel und zog hin gegen die Söhne Ammons. Und der Herr gab sie in meine Hand. Warum seid ihr denn an diesem Tag gegen mich heraufgezogen, um gegen mich zu kämpfen? Jephtha rechtfertigt sich. Und er geht gleich zum Gegenangriff. Merken Sie, da ist er nicht so ein Diplomat, so friedlich, gar nicht. Warum seid ihr gekommen, um gegen mich zu kämpfen? Die Ephraimiter kamen nicht, um gegen Jephtha zu kämpfen. Sie haben nur gesagt, wir zünden dir das Haus an. Aber sie wollten nicht gegen jetzt einen richtigen Krieg anzetteln. Natürlich ist das nicht freundlich gewesen von Ephraimitern. Wir zünden dir das Haus an. Aber verstehen wir, er ist jetzt sehr scharf. Ich gebe euch mit voller Wucht zurück. Ein Satz zu viel, oder? Ein Satz zu viel. Manchmal geht es uns auch so, ich denke oft daran zurück, es gibt immer wieder so Gespräche und dann denkt man sich, jetzt habe ich einen Satz zu viel gesagt, hätte ich den jetzt nicht gesagt. Und dann entsteht ein Streit. Ein Satz zu viel. Vers 4, und Jephtha versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte gegen Ephraim. Der hat gar nicht lang gefragt, da gab es keine weitere Unterhaltung. Jetzt geht er gleich zum vollen Kampf gegen die Brüder, gegen die Ephraimiter, das sind Israeliten. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, denn sie hatten gesagt, Flüchtlinge Ephraim, seid ihr Gilead mitten in Ephraim, mitten in Manasse. Jetzt hat ihn also sein diplomatisches, friedliches Geschick völlig verlassen. Sein Temperament geht durch mit ihm und es geht ihm letztlich um die eigene Ehre. Letztlich ist es eigene Ehre, letztlich ist es Stolz. Wenn so Streit entsteht unter Christen, frage ich mich oft, was ist eigentlich der Grund? Letztlich ist es Stolz, die eigene Ehre, man kämpft für den eigenen Ruhm. Wie sagt der Apostel Jakobus? Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Die Zunge im Zaum halten, lieber nichts sagen, als etwas sagen, was dem Herrn nicht gefällt und was dann Streit erzeugt. Also hier vorschnell ein schlimmer Charakterfehler. Ihr benehmt euch ja nicht wie die Ammoniter, ihr benehmt euch ja so wie die Ammoniter, ihr wollt gegen mich kämpfen. Aber das hatten sie gar nicht gesagt. Wie hätte man richtig reagieren sollen? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagte Herr Jesus. Er hätte ruhig reden können, demütig, wie Gideon. Er hätte die Ephraimiter ermutigen können. Er sagte, schaut, wir sind doch ein Volk und wir kämpfen gegen die Feinde. Warum wollen wir miteinander streiten? Der Herr hat für euch auch einen Dienst. Es gibt noch genug zu kämpfen. Kommt, wir kämpfen gemeinsam, Schulter an Schulter. Hat er nicht getan. Vorwurf gegen Vorwurf. Gibt es das auch bei uns Christen manchmal? Da kommt jemand mit einem Vorwurf. Wie reagierst du? Ja, wenn der mir so kommt, dann komme ich auch so. So, sagt das der Herr Jesus. Sicher nicht, oder? Er beginnt den Bruderkrieg. Er beginnt den Bruderkrieg, nicht die anderen. Die Ephraimiter hatten ein bisschen gespottet. Flüchtlinge Ephraims seid ihr, Gilead. Ja, da, ihr seid sowieso Flüchtlinge. Ihr seid auf der anderen Seite des Jordans geblieben. Da fangen sie an, so zu streiten. Aber das rechtfertigt doch keinen Krieg. Die Ursache für Streit unter Geschwistern im Glauben ist so oft Eigensinn, Selbstherrlichkeit, Hochmut, beleidigt sein. Vers 5, von Gilead nahm Ephraim die Jordanfurten und es geschah, wenn ein Flüchtling von Ephraim sagte, lass mich hinübergehen, so sagen die Männer von Gilead zu ihm, bist du ein Ephraimiter? Und er sagte, nein. So sagen sie ihm, dann sag, Schibolet. Schibolet. Und die Ephraimiter, die können nicht so das Sch aussprechen. Und sie sagen dann, Sibolet. Ha, du bist ein Ephraimiter. Sagte er Sibolet, brachte es nicht fertig, es richtig auszusprechen, dann ergriffen sie ihn und schlachteten ihn an den Furten des Jordan. Und es fielen in jener Zeit von Ephraim 42.000. Man mag es fast nicht glauben, wenn man diese Zahl hier liest. Ein halber Stamm wird hier ausgerottet. Von Brüdern. Brüder rotten Brüder aus. Das war ein Riesenfehler von Jephtha. Ich bin so froh, dass Gott ihm Hebräer 11 manche Dinge so ausgelöscht hat aus seinem Gedächtnis. Er hat Jephtha angeführt als Glaubensheld. Ja, er ist ein Held des Glaubens. Er hat mit Gott einen Sieg gegen die Ammoniter geführt. Das mit den Ephraimitern, das vergessen wir schnell, hat Gott gesagt. Jephtha war der, der diesen Krieg begonnen hat, diesen Bruderkrieg. Jephtha richtete Israel 6 Jahre und Jephtha, der Gileaditer, starb und wurde in einer der Städte Gileads begraben. Statt gemeinsam gegen die Feinde des Herrn zu kämpfen, kämpfen sie gegeneinander. Gibt es das heute auch? Ich denke mir manchmal, warum muss es sein? Da ist irgendeine Nebenfrage, irgendeine Endzeitfrage und dann kämpfen die gegeneinander und zerfleischen sich. Und draußen gehen die Menschen verloren. Wir dürfen einander nicht bekämpfen, nur weil wir nicht das richtige Schibolet aussprechen können. Wir sagen Verschiedenes und meinen dasselbe manchmal. Also der Herr möge uns bewahren vor diesen Fehlern, die Jephtha hier begangen hat. Wir wollen an dieser Stelle abbrechen. Wir werden morgen den 6. Richter betrachten, Simson. Möge der Herr uns segnen. Wir wollen hier an dieser Stelle noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich werde dann abschließen. Stehen wir doch auf zum Gebet.
Ich bin gewandert von Land zu Land in tiefer Sehnsucht, das Herz entbrannt. Ich hab gesucht am Strom der Zeit und fand die Tränen und Herze leid. Ich such das Leben und fand nur Schein. Nun weiß ich nichts mehr als Jesus allein.
Wir wären Lichter im Wald wacht, und als sie sanken, war dunkle Nacht. Tief in mir selber hab ich gesucht, gelacht, gelitten, gefleht, geflucht. Ich such das Leben und fand nur Schein. Nun weiß ich nichts mehr als Jesus allein.
In Sturm und Sturm.